Wie könnte ich denn eigentlich in die Predigt einsteigen? Und dann kam Christine und hat mir da so einen Zettel zugeschoben. Und da ist eine Geschichte drauf. Und ich kenne die Geschichte, habe die sicher auch früher schon mal irgendwo verwendet, aus einem Buch heraus. Und die möchte ich aber jetzt ganz kurz mal vorlesen. Aber ich muss leider zunächst einmal meine Brille noch rausholen. Das habe ich jetzt vergessen. Okay. Also die Geschichte handelt nicht gerade unbedingt aus unserer Zeit, denn wir sind ja heute nicht mehr mit der Kutsche unterwegs. Ein Gutsherr suchte einen neuen Kutscher. Es meldeten sich drei bei ihm. Er fragte den ersten, wie nahe kannst du an einem Graben vorbeifahren, ohne umzukippen? Nun, antwortete er, ich denke, bis auf 20 Zentimeter. Und du, fragte der Herr den zweiten, bis auf 10 Zentimeter, meinte dieser, um den ersten zu überbieten. Und du, wandte sich der Herr an den dritten, meine Treu, rief der mit ehrlicher Bestürzung, vom Graben bleiben wir weg, soweit wir nur können. Den Kutscher stellte der Gutsherr ein. So klug sollten wir alle sein und von jeder Versuchung zur Sünde fernzuhalten. Jetzt wisst ihr doch schon, was das Thema ist, oder? Versuchung, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Versuchung im Leben des Christen. Man könnte sagen, das ist ja eigentlich jetzt so ein Thema, das hört man eigentlich überhaupt nicht, davon redet man auch nicht. Ich habe deswegen mal nachgeschaut in einem Bibellexikon, mal nachgeschaut, also wie viele Male kommt denn dieser Begriff Versuchung oder auch der andere Begriff, der ja eigentlich verwandt ist, Anfechtung, ja, das sind gewissermaßen, kann man sagen, Geschwisterpaar, die beiden Begriffe. Wie oft kommt das in der Bibel überhaupt vor? Ich dachte, sehr oft. Und dann habe ich echt gestaunt. 10-mal. Versuchung kommt nur 10-mal in meiner Schlachterbibel, aber es wird bei euch auch nicht viel anders sein, nur 10-mal vor. Und 2-mal ist es im Alten Testament, 8-mal im Neuen Testament. Und die 2 im Alten Testament, die haben nichts zu tun mit der Art Versuchung, um die es geht. Hier. Dann habe ich mal beim Wort Anfechtung nachgeschaut und da kam ich dann auf 11. Und nur einmal kommt das im Alten Testament vor und da hat es auch nichts damit zu tun. Da geht es um juristische Anfechtung von etwas. Konkret, also Ergebnis, im Alten Testament ist dieser Begriff Versuchung, Anfechtung, wie wir ihn verstehen, gar nicht vorhanden. Warum, wie und was, das mag ein Theologe klären, das weiß ich nicht. Aber es ist schon mal interessant. Aber für uns ist das ein Thema. In der Welt natürlich nicht, das ist klar, in der Welt schon sowieso nicht. Da hat das Wort Versuchung einen positiven, ja geradezu anregenden Charakter. Die Werbesprüche, die spiegeln das ja deutlich wider. Da heißt es dann zum Beispiel, die süßeste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Ja, die Welt kennt ja auch den Begriff Sünde nicht. Oder jedenfalls nur in verharmlosender Form, nach dem Motto, wir sind alle kleine Sünderlein. Sünde ist, wenn man ein Stück Kuchen zu viel isst. Ja, und dann gibt's ja noch den Verkehrssünder, der in Flensburg seine Punkte sammelt. Das hat natürlich nichts mit dem zu tun, wovon wir reden. Und weil es eben Sünde für den Weltmenschen nicht gibt, hatte auch der Begriff Versuchung für ihn keine wesentliche Bedeutung. Und das ist bei uns Christen anders, oder sollte jedenfalls anders sein, meine ich. Da hat das Wort Versuchung einen auf jeden Fall Bedeutung, aber einen eher unangenehmen Klang, oder? Ja, denn da wird einem ja der Spiegel vorgehalten und da, das, was wir dann sehen, das ist nicht immer so nett und will man eigentlich gar nicht unbedingt immer wissen. Okay, also kommen wir zum Wort und da finden wir hauptsächlich in Jakobus ein bisschen mehr darüber gesagt. Ansonsten gibt es noch einige Einzelstellen auch, die ich dann im Lauf der Predigt auch noch ansprechen werde. Also Jakobus, und zwar im ersten Kapitel. Zunächst mal die Verse 2 bis 3. Meine Brüder, achtet es ihr lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und dann Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Uns erscheint ja die Versuchung als eine unbezwingbare Macht. Wir hassen sie, weil sie uns nicht selten auch Niederlagen beibringt. Wir fragen uns, wie es eigentlich möglich sein kann, der Versuchung zu widerstehen. Ich versuche jetzt in 5 Punkten aufzuzeigen, wie Versuchung einzuordnen ist, warum laut Jakobus Versuchung ein Grund zur Freude sein soll, wo wir doch eher das Gegenteil eigentlich annehmen würden und vor allem, wie wir in der Versuchung bestehen können. Also 5 Punkte. Mein erster Punkt, mach dir klar, was Sünde ist und was sie anrichtet. Man kann nicht über Versuchung sprechen, ohne auch über Sünde zu reden, ohne die Sünde auch zu beschreiben. Und wenn man Sünde beschreibt, dann sollte man sie so beschreiben, dass man auch einen Abscheu davor bekommt. Und ich lese jetzt mal eine bildhafte Beschreibung vor. Also besser hätte ich es ja gar nicht ausdrücken können, die ich mal irgendwo gefunden habe. Weiß ich nicht mehr wo. Sünde ist betrügerisch. Sie verspricht Vergnügen und verursacht Schmerzen. Sie verspricht Leben und gibt stattdessen Tod. Sie beginnt strahlend wie der Morgen und endet dunkel wie die Nacht. Sie ist ein Raubtier. Unter Samtpfoten sind die Krallen verborgen, mit denen sie in ihr Opfer schlägt und womit sie die zerreißt, die sich mit ihr einlassen. In ihrer Sünde steckt der Same einer weiteren Sünde. Sie pflanzt sich selber fort. Sie schlägt Wurzeln in der Seele des Sünders, bis sie jedes Fleckchen in dieser Seele verseucht hat. Mit jeder bösen Tat wird die Neigung zum Bösen stärker, bis man nicht mehr anders kann als sündigen und bis der Sünder von seiner eigenen Lust verzehrt wird. Sünde ist ein vielversprechender Arbeitgeber, aber ein grausamer Zahlmeister. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Soweit mal dieser Text. Sünde hat also einen hohen Preis. Beim wiedergeborenen Christen wird das zwar nicht der Tod sein, Gott sei es gedankt. Aber die Beziehung, auch da wird das nicht ohne Auswirkung bleiben, die Beziehung zu Gott und unsere Gemeinschaft mit ihm wird gestört werden. Wir kommen unter die Zucht des Geistes Gottes, der uns ja wieder auf den rechten Weg bringen möchte. Vielleicht auch sogar in die Zucht der Gemeinde. Unser Leben bleibt, solange wir in der Sünde verharren, ohne Frucht. Und möglicherweise gibt es auch erhebliche Spätfolgen. Dazu ein Beispiel aus der Schrift. Denken wir an David, an seinen Ehebruch mit Bathseba und den Mord an ihrem Mann Uriah. Obwohl David für seine Sünde Buße tat, musste das mit Bathseba gezeugte Kind sterben. Und schließlich wurde ein Sohn Davids, Amnon, zum Vergewaltiger seiner Halbschwester Tamar. Und ein weiterer Sohn Davids, Absalom, wurde zum Mörder an Amnon, seinen Halbbruder. So zog sich eine schlimme Spur durch das Leben Davids, die einiges mit seiner Sünde zu tun hat. Die Gemeinschaft mit Gott ist zwar nach Bekenntnis und Buße wiederhergestellt, doch nimmt uns Gott nicht unbedingt auch die natürlichen Folgen unserer Sünde weg. Bei all dem sollte es uns nicht schwerfallen, die Sünde zu hassen. Ein zweiter Punkt. Danke Gott für die Versuchung. Nicht für die Sünde natürlich, aber für die Versuchung. Jakobus schreibt im zweiten Vers, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Jede Versuchung ist eine Chance zur Bewährung. Du kannst deine Liebe zum Herrn Jesus unter Beweis stellen. Wenn du Gott für deine Lebensbedingungen nicht danken kannst, dann befindest du dich vielleicht oder sogar sehr wahrscheinlich in einem Zustand der Auflehnung, der Rebellion. Du zweifelst vielleicht an Gottes Güte, es kann passieren. Satan, und das ist wichtig zu sehen dabei, Satan musste in Eva erst Zweifel an Gottes Güte wecken, um sie reif zu machen für die Sünde. Zweifel an Gottes Güte, Rebellion und Unzufriedenheit mit Gottes Wegen sind der beste Nährboden für die Sünde. Versuchung bzw. Anfechtung hat von Gott her gesehen also immer ein positives Ziel. Gott versucht nicht zum Bösen, macht Jakobus klar. Wenn Versuchung in unser Leben kommt, dann ist das immer, weil ein Plan Gottes dahinter steht. Der Teufel, der möchte uns zu Fall bringen, er hat ein böses Ziel. Aber selbst dann, wenn es ihm gelingt, Gott nimmt dieses böse Tun des Teufels in seinen Dienst und macht noch etwas Gutes draus. Ja. Satan kann überhaupt nur in dem Rahmen wirksam werden, der ihm von Gott gesteckt ist. Ja. Wir sehen das sehr gut an Hiob, das Beispiel schlechthin, wo Gott dem Satan die Grenzen aufzeigt. Ja, also er durfte vieles tun im Leben von Hiob, durfte ihm alles wegnehmen, die ganze Familie, ja, Kinder, ganze Hab und Gut, er konnte seine Gesundheit wegnehmen, aber eine Grenze. Da sagt Gott zu ihm, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Das war die Grenze, weiter durfte er nicht. Ist gut zu wissen, es gilt auch für uns, ja, der Satan kann immer nur so viel tun in unserem Leben, wie Gott zulässt. Und was Gott zulässt, ist immer mit einem guten Ziel verknüpft. Halten wir uns einmal vor Augen, welche Ziele Gott mit der Versuchung verfolgt. Das erste Ziel ist vor allen Dingen natürlich Prüfung. So wie das Auto beim TÜV gründlich untersucht und abgeklopft wird, um verborgene Missstände vielleicht offenbar zu machen. So stellt uns Gott mit der Versuchung auf den Prüfstand. Gott prüft unsere Treue. während der Teufel uns zu Untreuen, zum Abfall versuchen möchte. Ein zweites Ziel ist Reinigung. Der eigentliche Zweck dessen, dass Gott uns unser Herz offenbart, liegt ja darin, dass es zur Reinigung und zur Änderung kommen kann. Aber wie soll eine Sache gereinigt werden, wenn der Schmutz nicht wahrgenommen wird? Ja, David sagt im Psalm 51,8, siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Nicht die plötzliche Versuchung da auf dem Dach des Königshauses hat David zu Fall gebracht, ja, sondern die Untreue in seinem Herzen. Das war hier drin schon da. Ja, das ist es. Natürlich, wir neigen immer dazu, die Sache anders zu sehen. Ja, ja, natürlich die Versuchung und das war ja so schlimm und war ja gar nicht anders zu ertragen oder wie. Ja, nehmen wir mal an, wir geraten in eine schwierige Situation und wir reagieren so richtig ungeistlich. Vielleicht werden wir richtig böse und laut oder so, ja. Und dann sagen wir hinterher, weißt du, wir entschuldigen uns, oder? Und dann sagen wir vielleicht, weißt du, im Grunde genommen ist das gar nicht meine Art. Es war nur die Sache, die hat mich dermaßen stark herausgefordert, dass ich einfach dann so patzig war. Ja, ist gar nicht meine Art. Da möchte ich dagegen halten, wir sind in Wahrheit genau das, was wir in schwierigen Augenblicken sind. Ja. Also diese Ausrede, die gilt nicht, generell nicht. Ja. Das, was passiert, was wir tun und was falsch ist, das hat seinen Grund in uns und nicht in dem, was auf uns irgendwo zukommt. Ja. Diese Möglichkeit gibt es nicht. Noch einmal, also Gott hat Lust an der Wahrheit im Inneren. Durch die Versuchung werden nicht nur ungöttliche Worte, Werke, Gedanken offenbar, sondern sogar die verborgenen Empfindungen, die sich vielleicht noch gar nicht in Gedanken geformt haben, die verborgenen Strebungen, die noch gar nicht zu Entscheidungen wurden. Schon so tief geht das hinein in unser Herz. Aber so tief muss eben auch Reinigung und Korrektur sein und stattfinden. Das dritte Ziel ist Demütigung. Ist ja schon zum Schämen, wenn uns bewusst wird, was so in unserem Herzen steckt. Es ist demütigend, oder wenn Gott unser Selbsterkenntnis führt. Da vergeht uns der Stolz, da bekommt die Selbstliebe den Todesstoß. Da verlieren wir die hohe Meinung, die wir von uns hatten. Und das ist genau Gottes Absicht, wenn er uns versuchen lässt. Er will uns demütigen. Und wir werden gedemütigt, wenn anstatt der Treue zu ihm, die er bei uns vielleicht sucht, lauter Untreue und Versagen zum Vorschein kommt. Wir finden ja oft in dem Handeln Gottes mit seinem Volk Israel eine Vorschattung dessen, wie Gott auch in unserem Leben handelt. So lesen wir in 5. Mose 8, Vers 2, wer aufschlagen will, kann es tun oder auch nicht. Ich lese es auf jeden Fall mal vor. 5. Mose 8, Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Also wir sehen, Gott hat genau das an seinem Volk Israel getan, was er auch in unserem persönlichen Leben tut. In Vers 18 heißt es dann, dass Gott das Volk demütigte und prüfte, um ihnen am Ende wohl zu tun. Er tut also das alles nicht aus Willkür, ja, aus einer Laune heraus oder um uns eine reinzuwirken oder so, Nein, sondern um uns wohl zu tun. Wenn wir die Ziele Gottes zu unseren gemacht haben, dann scheint es gar nicht mehr so abwegig für die Versuchung zu danken. Denn sie gibt uns die Chance, unserem Herrn unsere Treue zu beweisen und uns zu bewähren. Und wer sich bewährt, der wird laut Jakobus 1, Vers 12 die Krone des Lebens empfangen. Oder je nach Übersetzung heißt es auch der Siegeskranz des Lebens empfangen. Die Versuchung bringt außerdem Unreinheit an die Oberfläche und macht uns möglich, unsere gestörte Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Nicht zuletzt schafft sie die köstliche Frucht der Demut in unserem Leben. Denn Demut kommt halt immer nur durch Demütigung. Denn das brauchen wir Menschen einfach. Wir brauchen Demütigung. Wir sind nicht von Haus aus demütig. Das ist nicht so, dass wir das schon mitbringen, ja, weil wir so nette Leute sind. Nein, wir brauchen das, dass Gott uns demütigt. Und das hat eine gute Frucht. Und es ist schön und angenehm, mit Menschen zu tun zu haben, die demütig sind. Und wenn wir das alles vor Augen haben, dann können wir verstehen, warum Jakobus sagen kann, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Der nächste Punkt, zweitens, halte dich vom Ort der Versuchung fern. Paulus schreibt an Timotheus, so fliehe nun die jugendlichen Lüste. 2. Timotheus 2, 22. Und an anderer Stelle spricht er von der Geldliebe und er sagt, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. 1. Timotheus 6, 11. Und den Korinthern gebietet er, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. 1. Korinther 10, 14. Und flieht die Unzucht. 1. Korinther 6, 18. Vier Stellen jetzt, es gibt noch mehr, diese vier Stellen machen ausreichend klar, wie wir mit der Versuchung zur Sünde umzugehen haben. Wir sollen ihr fliehen. Das heißt, aus dem Weg gehen. In Bezug auf den Teufel sagt uns das Wort, dass wir widerstehen sollen. Jakobus schreibt in Kapitel 4, Vers 7, widerstehe dem Teufel, so flieht er von euch. Nun machen es viele Christen umgekehrt. Sie kämpfen gegen die Sünde und fallen auf die Nase und sie fliehen vor dem Teufel und werden eingeholt. Also merken wir uns wirklich, bei der Sünde geht es nur darum, ihr zu fliehen, ihr aus dem Weg zu gehen. Ja, da fällt mir jetzt spontan gerade der Josef ein und die Geschichte kennen wir alle, ja, wo die Frau seines Chefs dauernd mit ihm anbandeln wollte und er einfach nicht bereit war. Schließlich ist er sogar geflohen, ist er weggelaufen. Ja. Er hat es uns vorgemacht. Wir sollen also der Sünde fliehen, das heißt ja den Ort der Versuchung meiden. Aber da stellt sich die Frage, was ist der Ort der Versuchung? Bei dir? Vermutlich ein anderer wie bei mir? Ich denke, jeder von uns hat so seine Orte der Versuchung. Die können sich sehr unterscheiden, aber jeder weiß im Prinzip schon, was die Orte sind. Und Römer 13, 14 werden wir ermahnt von Paulus, der sagt, pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Also baut nicht noch Brücken zur Sünde hin, ja, damit es auch möglichst glatt läuft, statt aus dem Weg zu gehen. Ja. Daraus könnte man ja folgenden Rat ableiten, wenn du nasssüchtig bist, dann kauf dir die Süßigkeiten gar nicht erst ein. Du sagst vielleicht, ja, aber ich möchte sie doch jemandem schenken. Mag ja sein, aber ehrlich, wenn die Sache dann zu Hause sind, ja, dann wirst du ihnen nicht widerstehen können. Ja, und zu guter Letzt isst du halt doch alles selber auf. Also, das ist jetzt nur ein harmloses Beispiel, ja. Aber es zeigt ein Muster auf. Wir können uns nämlich prächtig selbst in die Tasche lügen, wenn es darum geht, der Sünde den Weg zu ebnen. Ja, da haben wir so, das sind wir so geschickt. Wenn es nun heißt, wir sollen fliehen, dann stellt sich vielleicht bei dem einen oder anderen die Frage, wohin wir denn fliehen sollen. Nehmen wir an, eine Frau ist mit ihrem kleinen Kind unterwegs. Und da kommt ein großer Hund entgegen und das Kind hat Angst und flieht. Wohin wird das Kind wohl fliehen? Ja, in die Arme der Mutter, klar. Ja, und jetzt die Frage, wohin sollen wir fliehen, wenn der Zug zur Sünde uns so stark erscheint? In die Arme Gottes, in die Arme Jesus sollen wir fliehen. Wohin sonst? Ja. Mein dritter Punkt. Halte deine Augen und deine Gedanken in Zucht. Heute geht es ja auch bei Christen die Lehre um von der Kraft des positiven Denkens. Über diesen Quatsch werde ich mich jetzt nicht lange auslassen, nur ein paar Worte dazu. Da gibt es auch einen langen Artikel drüber. Da meint man, man könne sich die Welt schön denken. In der Regel ist die Folge davon ein erheblicher Realitätsverlust. Ja. Das kann so weit gehen, dass man durch Selbstsuggestion die äußere Wirklichkeit verändern möchte. Nicht nur seine innere Wirklichkeit, das kann man ja noch nachvollziehen, aber die äußere Wirklichkeit, die eigentlich normalerweise, auf die man keinen Einfluss hat, durch allein unser Denken zu verändern, das ist Magie, nichts anderes. Ja? Und wenn es tatsächlich funktionieren sollte, dann wäre es Zauberei. Also da wirklich Abstand von dieser Lehre. Aber diese Lehre ist eben auch deswegen so gefährlich, weil etwas Wahres dran ist. Das Wahre, das, was wir anschauen, beziehungsweise über unsere Sinne aufnehmen, worüber wir nachdenken, das hat Einfluss auf unser Leben. Sei es positiv oder negativ. Denken wir nur an die Placebo-Medikamente. Wenn man jemandem eine Tablette aus gepresstem Mehl verabreicht und sie als hochwirksames Medikament gegen Kopfschmerzen anpreist, dann wird die wahrscheinlich ihre Wirkung haben. Natürlich nicht die Tablette, aber die Erwartung, dass jetzt die Kopfschmerzen nachlassen. Das funktioniert. Und ich meine, diesen Faktor, der wird ja schon mit einkalkuliert bei der Herstellung von Medikamenten. Und ist auch rein wissenschaftlich völlig in Ordnung. Das ist immer ein gewisser Faktor, der immer hier mitspielt. Ja. Das heißt, was wir intensiv anschauen, das kann Macht gewinnen über uns. Da habe ich so eine kleine Fabel, die habe ich vielleicht auch schon mal irgendwann erzählt. Eine Fabel von einem Huhn und einem Fuchs. Ja, also die beiden, die sind nicht unbedingt gerade Freunde, das wissen wir. Der Fuchs, der weiß so gut, wie lecker so ein Huhn schmeckt. Ja. Auf jeden Fall, da sieht ein Huhn, wie ein Fuchs sich anschleicht und sofort flattert es hoch und landet auf einem Ast eines Baums. Das ist das Huhn einigermaßen in Sicherheit, ne? Aber das Huhn weiß ganz genau, der Fuchs ist schlau. Und da muss ich aufpassen, also den darf ich nicht aus dem Auge lassen. Ne? Also der Fuchs, der läuft also immer um den Baum herum und das Huhn lässt diesen Fuchs nicht aus den Augen, bis er schließlich schwindlig wird und dann dem Fuchs zur Beute wird. Ja. Also was ich damit eigentlich veranschaulichen will, ist eben diese Aussage, was wir intensiv anschauen, das gewinnt Macht über uns. Womit wir unseren Geist füttern, das wird auch unsere Gedanken und unsere Fantasie prägen. Also da wäre Gedankenkontrolle schon wichtig. Und die muss sehr früh einsetzen, sozusagen im Vorfeld, etwa dann, wenn wir den Fernsehapparat oder den Computer anschalten, eine Zeitschrift oder das Handy zur Hand nehmen. Jeder muss sich hier die Frage selbst stellen, womit füttere ich meine Gedankenwelt, meine Fantasie? Mit den vielen fragwürdigen Filmgeschichten, mit dem mich das Fernsehgerät versorgt, die teils von verlogener Moral Schamlosigkeit, Gewalt und Ähnlichem erfüllt sind. Da. Ich meine, ich weiß, es gibt im Fernsehen wirklich gute Filme und schaue mir auch ab und zu einen an. Okay, auch im Internet, ja. Da findet man oft interessante und hilfreiche Informationen. Keine Frage. Ich rate nicht dazu, dass wir uns abkapseln von all diesen Medien. Aber wir sollten uns mal kritisch hinterfragen, ob wir wirklich fähig sind, die Spreu vom Weizen zu trennen. Oder uns überhaupt bemühen, das zu tun. Das wäre schon wichtig. Und das wäre vor allen Dingen wichtig, dann ja auch entsprechendes Vorbild für die Kinder zu sein. Denn in der Erziehung ist das ein ganz wichtiger Faktor, wo ich nur jedem, der jetzt gerade noch Kleinkinder zu erziehen hat, dem besonders ans Herz legen möchte. Okay, darüber hat man ja auch sonst vielleicht manche schon gehört. Ich möchte einfach zu bedenken geben, das meiste von dem, was wir bewusst über unsere Sinne aufnehmen, wird abgespeichert und bleibt ja auch in unserem Kopf. Das gilt auch für das, von dem wir meinen, dass wir es schon vergessen haben. Wir haben lediglich keinen Zugriff, aber es ist immer noch im Speicher. Und diese Gedanken, diese Bilder, die können uns beeinflussen, ja. Obwohl wir uns nicht mehr erinnern dran, aber die können uns beeinflussen. Wie weitgehend, das kann keiner genau sagen. Ausschließen kann man es aber auch nicht. Aber die sind da und sie können in einer bestimmten Situation dann plötzlich auch wieder ganz real vor den Augen stehen. Jakobus sagt, jeder Einzelne wird versucht, in Kapitel 1, Vers 14, 15, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wir wissen, Empfängnis führt zwangsläufig zur Geburt. Mit derselben Gesetzmäßigkeit wird auch die Begierde, wenn sie empfangen hat, ein Kind gebären. Der Name des Kindes ist Sünde. Doch auch die Sünde bringt wieder Nachwuchs hervor, den Tod. Nicht Jakobus gebraucht, hat ja das, diese Begriffe Begierde, Sünde und so weiter personifiziert. Ja, sehr ganz interessant. Wir könnten gewissermaßen sagen, die Großmutter des Todes ist die Begierde. Okay, vierter Punkt. Gib dein Leben Jesus ganz hin. Wenn wir schuldig werden, weisen wir damit aus, dass wir diesen Lebensbereich, in dem das geschehen ist, dem Herrn nicht ausgeliefert haben. Und das hat natürlich Folgen, denn in genau diesem Bereich wird der Satan uns versuchen. Und wenn es bei dir der Bereich Geld ist, nehmen wir nochmal als Beispiel, in dem du dir eine Selbstverwaltung vorbehältst, dann wird der Teufel dir das Geld noch lieber machen. Und dir einreden, es doch ja nicht für so sinnlose Zwecke wie etwa die Mission oder die Gemeinde auszugeben. Irgendwann wird die Geldliebe dich im Griff haben und dir die geistliche Kehle abschnüren. Und da möchte ich noch einen anderen Text lesen aus 1. Timotheus 6, Vers 9 bis 10. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen, Fallstricken und Stricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Wir sehen, hier wird auch mit sehr deutlichen und drastischen Worten gesprochen. Ähnlich wird es aber auch in anderen Bereichen sein. Ja? Genuss wird zur Sucht. Bequemlichkeit wird zur Faulheit. Das Statussymbol Auto wird zum Götzen. Das Fernsehgerät, das Handy und auch der Computer werden zum Zeitkiller. Also auch Dinge, die an sich gut sind, die können uns zum Verhängnis werden, wenn wir sie für uns selbst haben und Gott keine Rechenschaft dafür geben wollen. Eine Geschichte aus dem Alten Testament, die hoffentlich einige unter euch auch kennen. Ich will sie nicht so sehr ausführen. Also der König Ahab, der war ja König von Israel, also vom Nordreich, er wollte nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen. Und es hat ihn so richtig gereizt und gelockt, das zu machen. Und seine Propheten, alles falsche Propheten, die haben ihm alle Recht gegeben, ja, mach das. Ja. Und dann kommt einer, der einzige Prophet des Herrn in Israel, damals in Nordreich, der einzige Prophet des Herrn war Micha, der ihm dann vorhersagte, dass er, wenn er das tut, nicht lebendig zurückkommen wird. Und der Ahab, der meinte nun, er kann diese Prophetie austricksen, indem er sich verkleidet. Also er tauschte seine königlichen Kleider mit einer Rüstung aus. Sah aus wie irgendeiner, ja, nicht mehr wie der König. Aber dabei übersah er, dass in der Rüstung ein kleiner Spalt war. Und dann lesen wir in 1. König 22, 34, ein Mann aber spannte den Bogen aufs Geratewohl und traf den König von Israel zwischen den Tragbändern des Panzers und dem Panzer in diesem kleinen Spalt. Genau dort traf ihn ein Pfeil und er starb. Weißt du, wo deine Rüstung Löcher hat, kennst du sie? Satan kennt sie. Da kannst du davon dich drauf verlassen. Mit etwas Nachdenken wirst du sicher auch drauf kommen. Sie sind in der Regel dort, wo unser Ego regiert. Und du musst diese Löcher verschließen, indem du Gott die Führung übergibst. Denn da, wo unser Ich regiert, da können die Pfeile Satans unseren Brustpanzer durchdringen. Es geht ja letztlich immer wieder um dasselbe, um eine völlige Hingabe an Gott. Durch Aufgabe auch der letzten Reste von Autonomie. Wo Gott regiert, da hat der Satan keine Chance. Mein fünfter und letzter Punkt. Lass Jesus für dich kämpfen. Religiöse Menschen, die keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, aber durchaus auch schlecht informierte Christen, die neigen dazu, die Ärmel hochzukrempeln, ja, und vielleicht zu singen, auf in den Kampf, wenn es um Sünde geht. Da müssen wir kämpfen, kämpfen. Ja, ja. Man muss sich doch erwehren. Zweifellos ist es allemal besser, sich der Sünde mittels Gesetz zu erwehren suchen, als sich der Sünde einfach nur hinzugeben. Klar. Aber das wird auf Dauer zu einem furchtbaren Krampf führen, der zwangsläufig in der Niederlage endet. Wo liegt da der Fehler verborgen? Nun, der Fehler ist ganz einfach. Für den wiedergeborenen Christen ist Sünde kein Verhaltensproblem. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich habe einen Artikel in Ethos veröffentlicht dazu. Ist kein Verhaltensproblem, sondern ein Beziehungsproblem. Es ist daher nicht hilfreich, sich auf die Sünde als Handlung zu konzentrieren. Wenn ich versuche, die sündige Handlung in den Griff zu bekommen, werde ich das vielleicht manchmal schaffen, aber in der Regel eben nicht. Insgesamt werde ich die Erfahrung machen, dass diese Sünde mich immer stärker im Griff bekommt. Ja. Denn das Gesetz geht mit der Sünde eine Partnerschaft ein und zusammen sind sie für uns unüberwindbar. Paulus formuliert diesen Zusammenhang so: Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Sage ich da was Neues? Hoffentlich nicht. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Kraft und Leben wird der Sünde durch das Gesetz gegeben. Ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Nicht? Paulus sagt, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Und dann sagt er weiter in Römer 7, 9, da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ohne Gesetz ist die Sünde tot. Wenn es das Gesetz ist, das der Sünde erst Kraft verleiht, dann wie soll es dann möglich sein, die Sünde mittels des Gesetzes zu überwinden? Das kann doch nicht sein, das leuchtet uns sicher ein. Der Weg über das Gesetz, das mir sagt, du sollst nicht, ist auf Niederlage abonniert. Echter Sieg kommt immer vom Kreuz her. Er vollzieht sich in zwei Schritten. Der erste Schritt ist in Römer 6,6 gezeigt. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Mitgekreuzigt, alter Mensch, tot. Der zweite Schritt findet sich in Römer 6,11. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Also erst müssen wir uns die Erkenntnis schenken lassen, dass wir der Sünde gestorben sind. Dann müssen wir diese geistliche Realität glaubend in Anspruch nehmen, also in der Versuchungssituation auch konkret damit rechnen, dass die Sünde über uns keine Gewalt hat. Und wir werden die Erfahrung machen, sie hat tatsächlich keine Gewalt. Römer 6,11 besagt, dass wir der Sünde so begegnen müssten, wie ein Toter es täte, nämlich einfach nicht reagieren. Versuch mal einen Toten zu irgendwas zu verführen. Wirst du keine Chance haben, oder? Denke ich. Der reagiert darauf nicht. Römer 6,11 sagt, wir sollen so reagieren, wie der Tote reagieren würde. Nämlich gar nicht reagieren. Vielleicht stehst du ja momentan in einer Lebenssituation, die so schwierig oder so belastend ist, dass du meinen möchtest, du wärst damit völlig überfordert von Gott zugelassene Anfechtungen können manchmal unheimlich auf uns lasten, sodass das Herz sich aufbäumt. Wie manch einer hat schon gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann dir nur sagen, lass solchen Gedanken keinen Raum. Denn sie sind dir vom Feind eingegeben. Du kannst gegen deine Anfechtung oder Versuchung bestehen. Allerdings nicht in deiner Kraft, aber in Gottes Kraft. Und er hat zugesagt, dass er uns niemals über unser Vermögen hinaus versuchen wird. Wir müssen es lernen, in der uns bedrängende Not von unseren Gefühlen, Empfindungen und oft auch so wirren Gedanken wegzusehen auf den Herrn, der besser weiß, was für uns zumutbar ist. Ich habe mal, das war schon viele Jahre her, auf dem Bahnsteig beim Warten auf den Zug ist mir da aufgefallen, dass Güterwaggons die jeweilige Belastbarkeit angegeben haben. Da steht dann außen am Waggon, Tragkraft so und so viele Tonnen. Und ich dachte mir, Mensch, wenn schon die Bundesbahn Sorge trägt, dass die Waggons nicht überladen werden, wie viel mehr sorgt doch unser himmlischer Vater dafür, dass wir auch nicht über die Tragkraft hinaus belastet werden. 1. Korinther 10,13 noch. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie vertragen könnt. Ich möchte mit uns beten. Wir danken dir, Vater im Himmel. Wir danken, dass wir wissen dürfen, dass dein Auge über unserem Leben ist. Und es ist ein gnädiger Blick. Denn du hast Gnade walten lassen in unserem Leben, Herr, und wirst es auch weiterhin tun. Danke, Herr, dass wir, wenn wir dir vertrauen, mit Sicherheit nicht Schiffbruch erleiden werden, dass wir ganz gewiss auch dann ans Ziel kommen, Herr, dass durch unser Leben dich, du, verherrlicht werden kannst und durch unser Leben auch Frucht geschieht für die Ewigkeit. Herr, und das ist doch das Entscheidende. So danken wir dir einfach, dass du uns in deinem Wort so viel Ermutigendes auch zu sagen hast. Hab Dank, Herr, auch für jeden Einzelnen hier. Herr, jeder ist in der gleichen Lage letztlich. Jeder, der mit Ernst dir nachfolgt, wird diese Versuchung erfahren, denn der Teufel lässt uns nicht einfach gewähren. Aber danke, Herr, dass wir uns davon nicht schrecken lassen müssen. Amen.